soweit ich weiß, der letzte Tag, wo noch eine Klausureinsicht stattfindet. Und danach melde ich dann die ganzen Ergebnisse ans Prüfungsamt, beziehungsweise trage die im Löwenportal ein und das Prüfungsamt bestätigt nochmal alles und guckt, ob alles richtig ist. Sodass Sie dann also wahrscheinlich bald, wenn Sie die Vorleistung haben, Sie das im Löwenportal sehen und sich dann dementsprechend auch bald für die Abschlussklausur anmelden können. Egal, ob Sie die Vorleistung haben oder nicht, wenn Sie im Nachgang zur Klausur noch irgendwelche Fragen haben oder wenn Sie irgendwie Gesprächsbedarf haben, dann sagen Sie mir das einfach oder schreiben Sie eine Mail oder wie auch immer. Ich habe Zeit sowohl für Videochat-Termine als auch für persönliche Termine. Das ist jetzt ja alles ein bisschen einfacher. Dann kommen Sie einfach bei mir im Büro vorbei, egal worum es geht. Sagen Sie Bescheid. Wir haben jetzt ja noch ein paar Wochen miteinander in dieser Vorlesungszeit. Und ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht vor Ende der Vorlesungszeit nochmal Gesprächsbedarf haben. Dann sagen Sie einfach Bescheid. Genauso gilt für das, was jetzt am Ende von Kapitel 10 passiert. Da passiert jetzt sehr viel. Wir verknüpfen haufenweise Resultate aus den Kapiteln 9, 10 und davor. Und wenn Sie merken, wow, ich kriege das so schnell gar nicht alles kombiniert und zusammen, das brauche ich nochmal schön langsam aufgeschlüsselt, dann sagen Sie Bescheid. Dann mache ich nämlich sehr gerne nochmal eine Podcast-Folge oder zwei, wo es nur um dieses Thema Normalform geht und nur darum nochmal zu sortieren, was haben wir da eigentlich gemacht, wie greifen die Resultate ineinander, was genau haben wir da jetzt in diesen Beispielen eigentlich wie angewandt, denn egal wie ausführlich ich die Rechnung erkläre und was wir da machen, ich kann mir gut vorstellen, dass da trotzdem immer noch so Fragezeichen bleiben an der einen oder anderen Stelle. Und da ich nicht weiß, wo genau Ihre Fragezeichen sind, bin ich darauf angewiesen, dass Sie mir das sagen und dann nochmal nachfragen. In diesem Sinne gucke ich jetzt schon mal. Denn ich steige dann einfach genau da wieder ein, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei allem, was irgendwie mit Jordan zu tun hat. Okay, Stichwort Jordan-Block. Zu einem Jordan-Block gehört eine Größe und ein Skalar aus dem Körper K. Und dann sieht er halt so aus, dass der Skalar auf der Diagonale steht. Daneben rechts die 1 des Körpers, ansonsten ist alles 0. Und die Größe gibt dann noch irgendwie an, wie groß der ist. Ist halt quadratisch. Und das ist es schon. Ich wollte einfach nur einen Namen für diese besondere Art von Matrix haben. So, und dann sagen wir, dass eine Zerlegung des Vektorraums V als direkte Summe von Alpha-invarianten Teilräumen eine Jordan-Zerlegung ist, genau dann, wenn man da so eine Abbildungsmatrix hinschreiben kann, derart, dass bei den Einschränkungen auf Basen zu diesen Räumen die einzelnen Matrixblöcke solche Jordan-Blöcke sind. Weiter schränke ich das jetzt erstmal nicht ein, das kommt später. Und da habe ich noch einen Tippfehler gesehen, der hier noch nicht korrigiert ist, aber der ist hoffentlich in der Version im StudAPI schon korrigiert. Da habe ich nämlich jetzt nochmal was Neues hochgeladen, nachdem mir noch ein paar Fehler aufgefallen waren. Hier muss also stehen, wir haben V als direkte Summe von U1 bis UM und für jeden dieser Teilräume UI gibt es eine geordnete Basis BI-Hut und einen dazugehörigen Skalar Lambda I aus K. Und dann meine ich hier die Abbildungsmatrix, die zur Einschränkung von Alpha auf UI gehört. Da steht also dann immer das passende I und nicht jedes Mal U1. Das haben Sie sich vielleicht schon gedacht. Und dann kommt eben die passende Basis BI-Hut zweimal. Und das Stückchen da in der Abbildungsmatrix, das soll ein Lambda-I-Jordan-Block sein. Das ist hier die Idee. Gut. Jetzt haben wir da also diese besonderen Basen, zu denen wir solche Jordan-Blöcke in der Abbildungsmatrix sehen. Deswegen möchte ich dann auch diesen Basen einen Namen geben, einfach nur damit wir später alles ein bisschen schneller und klarer sagen können. Eine geordnete K-Basis nenne ich also Jordan-Basis für Alpha. Das bezieht sich immer alles auf den Endomorphismus Alpha, mit dem wir arbeiten. Genau dann, wenn man halt so eine Zerlegung findet und B-Hut genau aus Basen besteht, die auf den einzelnen Teilräumen dann immer zu so einem Jordan-Block führen. Kann es durchaus mehrere Möglichkeiten geben, aber egal wie, wenn wir sowas sehen, sagen wir Jordan-Basis. Und wenn wir eine Abbildungsmatrix sehen, die diese Jordan-Form hat, also mit diesen Jordan-Blöcken, dann sagen wir, dass die Abbildung in Jordan-Normalform gegeben ist. Also genauso wie ich sonst manchmal sage, hier ist so ein Endomorphismus Alpha und der sei jetzt mit folgender Abbildungsmatrix gegeben, so, dann wissen wir Bescheid, wie wir das gelesen haben. Brauchen halt eine Basis, wenn wir konkret rechnen wollen. Und einfach nur, damit Sie eine Sprachmöglichkeit haben dafür, dass Sie sagen, hier liegt so eine Jordan'sche Normalform vor, ist hier ein Vorschlag, wie man das machen kann. Tatsächlich sprechen wir von Normalform, Dann, wenn die dazugehörigen Blöcke in der Matrix auch zu Alpha- und Zerlegmann-Teilräumen gehören, nicht nur zu Alpha-N-Varianten. Ansonsten kann man dann immer noch sagen, ja, es ist so eine Normalform in Jordan-Form irgendwie, aber die Eindeutigkeit, die wir ja gerne haben wollen, dass wir also wissen, wie groß die größten Blöcke sind und dass die bis auf Anordnung quasi eindeutig festgelegt sind und so, das ist was, was wir nicht unbedingt haben, wenn die Räume nicht Alpha-Unzerlegbar sind. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Also das Spiel, das wir dann später spielen wollen und wozu es auch Übungsaufgaben geben wird, ist auf der einen Seite, hier ist eine Abbildung, machen Sie mal alles, was Ihnen zum Thema Normalform einfällt. Und man kann aber auch aus der anderen Richtung kommen und kann eine Abbildungsmatrix hinschreiben und fragen, ist das vielleicht schon eine Normalform oder könnte es eine sein? Und wenn ja, welche? Und was kann man da jetzt alles so ablesen? Beide Richtungen, das zu betrachten, sind sinnvoll und man lernt damit. So, hier ist der Satz dazu. Der Satz zur Jordanschen Normalform, den wir gleich zusammen beweisen und dessen Beweis auch gar nicht so viel Mühe macht, einfach weil wir ja schon die allgemeine Normalform haben, von der wir ausgehen können. Und dann müssen wir damit nur ein bisschen rumbasteln, um zur Jordanschen zu kommen. Das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Es gibt zusätzlich zu Voraussetzung 8, mit der wir jetzt immer arbeiten, sprich Kassenkörper, Faust endlich erzeugt, Alpha ist ein Endomorphismus, bla bla bla, haben wir jetzt noch eine zusätzliche Voraussetzung und die möchte ich auch gleich kurz erklären. Denn wir wollen auch noch sagen, dass das Minimalpolynom von Alpha keinen irreduziblen Teiler vom Grad mindestens 2 hat. Oder anders gesagt, ich arbeite jetzt ja über den Körper K, der Körper K kann irgendwas sein, sagen wir mal, das ist R. Über R könnte es doch passieren, dass unser Minimalpolynom sowas wie x² + 1 als Faktor hat. Das ist in Rx irreduzibel, ist also ein irreduzibler Teiler vom Grad 2 in unserem Minimalpolynom. Unsere Voraussetzung dort schließt das aus und ich erkläre gleich warum. Oder letztens sagen wir doch so ein Polynom, was war das nochmal? x² - x + 1 oder so, glaube ich, wo wir auch gesagt haben, ja klar, in C sehen wir Nullstellen, aber in R nicht. Das sind also Möglichkeiten, wie irreduzible Faktoren vom Grad 2 im Minimalpolynom vorkommen können. Und die sind bei der allgemeinen Normalform kein Problem, die können wir trotzdem hinschreiben, da gibt es Möglichkeiten, da brauchen wir nur die Koeffizienten vom Minimalpolynom auf dem entsprechenden Stückchen. Aber hier bei der Jordanschen Normalform ist das Ziel, dass auf der Diagonale später die Eigenwerte zu sehen sind. Und zu solchen Stückchen gehört ja kein Eigenwert, also was machen wir da? Da kann man jetzt das Konzept von Eigenräumen verallgemeinern und dann dazu solche Blöcke finden, das habe ich schon mal angedeutet. Oder man sagt halt, okay, die eine Normalform, die schreiben wir in so einem Fall einfach nicht hin. Dann schreiben wir die allgemeine hin, aber nicht die Jordanische, weil man eben nicht so viele Eigenwerte sieht, wie man gerne möchte. Oder man wechselt den Körper. Hier zum Beispiel könnte man einfach sagen, okay, über R klappt das nicht, dann gehe ich halt zum Körper C über, rechne da die Eigenwerte aus und mache dann Jordanische Normalform über C. Warum das da immer geht, ist ein Thema für je nachdem, für eine fortgeschrittene Analysis-Vorlesung oder für eine fortgeschrittene Algebra-Vorlesung. Man kann es nämlich auf sehr unterschiedliche Arten beweisen. Hintergrund ist, dass in C nicht konstante Polynome immer so viele Nullstellen haben, wie in Grad angibt. Das heißt, da passiert uns das nicht, dass wir so ein Polynom sehen und dann keine Nullstellen finden, aber über A kann das passieren. Und das ist dann für die Jordanschen Normalform ein Problem, denn wir würden dann gerne passend zu diesem Stückchen des Minimalpolynoms da einen Block der Größe 2 kreuz 2 sehen, wo auf der Diagonale die Eigenwerte stehen. Und hier ist das über R nicht möglich. Deswegen mache ich diese extra Voraussetzung hier, dass ich nämlich die Jordanschen Normalform nur berechne, wenn das Minimalpolynom in irreduzible Polynome vom Grad höchstens 1 zerfällt. Ansonsten gucke ich mir die nicht an, dann rechne ich nur die andere aus. So, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann besitzt V eine direkte Zerlegung in Alpha unzerlegbare Teilräume, die gleichzeitig eine Jordan-Zerlegung ist. So, was ist daran jetzt großartig? Erstens habe ich so eine Zerlegung in dieser Form. Da steht ja jetzt noch mehr. Ich nehme mal die Notation von dort. Da an dem einen U steht ein großes K, das soll ein kleines K sein, das habe ich auch korrigiert, ich hoffe, es tut Alkesis schon richtig. Und jetzt gehört zu diesen alpha-unzerlegbaren Teilräumen, ich fange mal mit U1 an, dazu gehört jetzt ja in der Abbildungs-, also anders, ich nehme jetzt für jedes dieser U dann die Abbildungsmatrix dazu hernehme, dann sehe ich in der solche Kästchen und jedes Kästchen gehört zu einem dieser Teilräume unten. Soweit so bekannt. Der Witz ist jetzt, dass das gleichzeitig eine Gendarme-Zerlegung ist, das heißt, ich weiß, wie die Kästchen aussehen. Zu jedem Kästchen gehört ein Skalar und dann ist das so ein Gendarme-Block für diesen Teil. Und hier kommt ein Warnhinweis, da werde ich auch gleich im Beweis noch drauf zurückkommen. Es darf durchaus zu mehreren dieser Teilräume der gleiche Skalar gehören. Das ist erlaubt. Wir werden später auch Beispiele sehen, wo man zum Beispiel nur einen Eigenwert hat, aber Blöcke von unterschiedlicher Größe, weil nämlich bei diesem Zerlegen in einfach unzerlegbare Teilräume man eben mehrere Stücke hat. Also bitte merken, was wir hier verlangen, ist besonders auf zwei Arten. Erstens sind die beteiligten Teilräume alpha unzerlegbar, man kann das also jetzt nicht noch kleiner machen. Zweitens, wir haben gleichzeitig diese Gendarme-Eigenschaft mit diesen tollen Blöcken mit den Eigenwerten und wir sehen gleich, dass das die Eigenwerte sind. Und Warnhinweis, zu verschiedenen Teilräumen, die beteiligt sind, darf durchaus der gleiche Skalar gehören, das ist erlaubt. Ich glaube, das waren all meine Warnhinweise. Dann gucken wir jetzt mal weiter, was in dem Satz eigentlich noch so steht. Denn das war jetzt nur die allgemeine Beschreibung, die uns sagt, wie eine Abbildungsmatrix dann aussehen kann in dieser Gendarmeschen Normalform. Jetzt wird es exakt. Wir schreiben das Minimalpolynom von Alpha als Produkt von Potenzen von irreduziblen Polynomen vom Grad 1, die normiert sind, also quasi Produkt von Potenzen von Linearfaktoren. Dass das geht, liegt an unserer Voraussetzung, dass man da keinen irreduziblen Teiler vom Grad 2 oder größer hat. Nur deswegen kann man das Minimalpolynom überhaupt so hinschreiben. Also nochmal, wenn in einem Beispiel da was schief geht, dann können Sie dann mit dem Thema Gendarme Normalform aufhören. So. Da habe ich jetzt Bezeichnung, Lambda i für diese Koeffizienten, da wissen wir schon, das sind jetzt die Eigenwerte von Alpha. Und obendran stehen solche Exponenten ti, die haben gleich auch noch eine Bedeutung. Und dann behaupte ich, okay, es gibt eine natürliche Zahl k, es gibt alpha-unzerlegbare Teilräume u1 bis uk, so wie das da steht, v ist die direkte Summe, man kann entsprechende Basen hernehmen und kriegt dann eine Abbildungsmatrix, so dass die Blöcke lambda i Gendarme-Blöcke sind. Und auch hier möchte ich darauf hinweisen, diese Anzahl k, die sehe ich vorher nicht, das muss nicht dasselbe sein wie die Anzahl der Eigenwerte, Vorsicht, deswegen heißen die Variablen auch unterschiedlich. Und ich sage auch bei diesen Blöcken nicht, dass die zu verschiedenen Eigenwerten gehören müssen, sondern das kann ganz wild sein. So. Ich würde den Satz jetzt eigentlich gern beweisen und dann ganz viel Beispielzeug mit Ihnen besprechen. Wenn Sie aber jetzt schon Fragen zum Satz selber haben, gerne. Okay, also beweisen. Dann Beispiele und dann mal gucken, wie viele Fragen dann noch offen sind oder ob Sie sagen, nö, ist eigentlich okay und jetzt muss ich quasi selber meine Übungsaufgaben gucken, ob ich das hinkriege. Wenn man sich so ein bisschen da reingefuchst hat, macht es auch Spaß, jedenfalls mir. Für mich ist das dann irgendwann sowieso Doku, wo ich aus den verschiedenen Infos dann die Normalform so zusammenpuzzeln kann. Gut, zum Beweis. Ach, ich habe da schon angefangen, dann gehe ich mal dahin. Das ist links. Jawohl. Thank you. so wie in der Aussage im Satz, sein K ist L, ist K, K ist V und die sollen Alpha unzerlegbar sein.
Dann gehört dazu ein Jordan-Block der Größe 1 x 1. Da steht einfach nur
gehört in einen Eigenvektor. Das heißt, ich sehe einen Beitrag zum Eigenraum, zu diesem Mandarin. Bei den größeren Blöcken kriege ich auch einen Beitrag zum Eigenraum, aber der ist dann nicht so groß wie der Block an sich, sondern der ist jedes Mal nur eins. Das sehen wir auch gleich. Also diese Jordan-Form enthält wirklich unfassbar viele Infos für uns und ich versuche sie immer mitzunehmen, wo puzzle ich jetzt welche Infostückchen wie zusammen. Weiter geht es bei Notation. Und ich habe Warnhinweise gemacht. Und jetzt kommt noch der letzte Kommentar zu den U's erstmal. Diese U's sind alpha unzerlegbar und sind deswegen auch alpha-zyklisch. Das steht in der Maxina.
Wir wollen jetzt daraus etwas basteln, wo man das dann bei dir
zwischen diesen beiden Normalformen hin und her zu wechseln. Und dann braucht man genau diese Anschauung, wie sieht das aus und wie muss ich mit den Vektoren umgehen. Okay, wir betrachten mal hier die Abbildung Alpha minus Lambda Inval Identity. Wo hat die bisher eine Rolle gespielt? Na, zum Beispiel beim Ausrechnen von Eigenwerten. Lambda I ist eine Nullstelle von Minimalprimion, also ein Eigenwert, ist also offensichtlich für uns interessant. Dazu gehört ein Eigenraum und wenn ich den ausrechnen will, brauche ich den Kern von dieser Abbildung. Das ist ein alter Mut, Kapitel 9. Jetzt nenne ich diese Abbildung Phi und benutze die, um eine neue Basis für I zu basteln. Und zwar nehme ich weiter das U. Wir gucken mal kurz, was da eigentlich passiert. Was ist denn eigentlich U abgebildet mit Alpha, wenn ich die Abbildung Phi irgendwie mitverwenden will? Naja, Phi ist doch jetzt, oder andersrum, Alpha ist Phi plus Lambda I mal Identität. Jetzt kommen wir zu Rechenregeln für das Anwenden von solchen Abbildungen. Das ist also U Phi plus U diese Abbildung, aber hier multipliziere ich ja einfach nur U mit Lambda I. Und das erzähle ich Ihnen, weil man jetzt sehen kann, dass wenn ich die Abbildungsmatrix für Alpha mir anschaue, bezogen auf U, dass ich dann den Vektor U Phi benutzen kann. Der kommt einmal vor und Lambda I mal U kommt vor. Das heißt, jetzt sehen wir eine Möglichkeit, in die Abbildungsmatrix als Koeffizienten in diesen Eigenwert Lambda I reinzukriegen. Okay, setzen wir diese Idee fort. Was machen wir als nächstes? Als nächstes gucken wir uns mal U Phi an und wie das abgebildet wird. Machen wir das direkt für alle zusammen.
Ich habe jetzt geklärt, wie diese ganzen ersten Leute von Alpha abgebildet
das hin? Weil Vigo LB das gleiche ist wie Alpha minus Lambda minimale Entität. LB, was dasselbe ist wie das Minimalpolynom von Beta I, was ja die Einschränkung von Alpha auf UI ist, eingesetzt Alpha. Das ist der Nullendomorphismus von UI. Das heißt, wenn ich das auf irgendeinen Vektor loslasse, kommt 0 raus, also vergesse ich den Teil hier vorne, es bleibt nur das übrig. Und wir sehen, dass dieser Vektor ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda I ist. Super, das heißt, das Matrixstückchen dazu, für diese Basis, sieht jetzt tatsächlich so aus, wie wir uns das, also wie ich mir das zumindest vorgestellt habe, ich glaube Sie auch. Am Anfang habe ich U wird abgebildet auf U Phi, also auf den nächsten, das heißt hier muss eine 1 hin, plus Lambda I mal die ursprüngliche, also vom Plan Lambda I hin, und danach kommt nur noch 0. Und so geht es jetzt weiter. Bis unten, ganz in der letzten Zeile, heißt sie das, was wir hier ausgerechnet haben. Wenn ich da mit Alpha abfülle, dann wandle ich einfach bei Lambda I mal den Vektor. Das ist ein Eigenvektor für Lambda I, also stehen da nur noch Nullen und dann Lambda. Das heißt, wir haben nur noch für diese Basis. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, irgendwie noch einen schönen Satz hinzuschreiben, aber. Eigentlich sagen diese Bildchen da mehr als tausend Worte.
Da stehen ja genau die Eigenwerte.
heißt aber, nach dem, was wir da jetzt berechnet haben, dass dann keiner dieser Teilblöcke in so einer Zerlegung Größe 2 vor 2 haben darf. Sprich, beim Minimalpolynom darf als Exponent oben niemals was Größeres als 1 stehen. Sprich, im Minimalpolynom von Gesamtalpha darf niemals oben der Exponent 2 stehen. Das heißt, das Minimalpolynom muss in paarweise unterschiedliche Linearfaktoren zerfallen. Man kann jetzt also, wir wissen auf einmal jetzt noch viel mehr als vorher. Es steht nicht immer alles so da, aber wir wissen jetzt sehr viel mehr. Und in den Beispielen können wir dieses Mehrwissen dann zusammenpuzzeln. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass ich verstehen kann, wenn Sie da noch mal eine Podcast-Folge brauchen, wie das nochmal alles so sortieren. Denn es gibt, ich habe darüber nachgedacht, aber ich sehe tatsächlich keinen schönen Weg, außer Sätze mit Kommentar und Beispiele, keinen schönen Weg, all dieses kleine Hintergrundwissen zu vermitteln. Ich müsste sonst irgendwie 3 Seiten schreiben, wo immer nur steht, und dann geht noch das, und dann kann man noch das machen, und dann noch jenes, und das finde ich blöd. Gucken wir doch mal in ein konkretes Beispiel. Wir haben R4. Wir haben einen Endomorphismus und die Info, die wir haben, ist eine Abbildungsmatrix. Behut ist irgendeine geordnete R-Basis. Wir haben keine Ahnung, wie Behut aussieht und wir werden auch sehen, es ist uns total egal. Wir wollen gar keine konkreten Bilder ausrechnen erstmal. Wir wollen nur so ein bisschen verstehen, was die Abbildung tut. Und anhand dieser Abbildungsmatrix kann man ja schon ein bisschen was sehen. Denn bei der Basis Behut ist es so, dass man doch schon ganz gut erkennen kann, was die Abbildung macht. Oder? Ich würde zum Beispiel sagen, man kann an so einer Matrix sehen, dass der Raum Alpha zyklisch ist. Vielleicht sehen Sie das ja auch. Vielleicht können Sie mir erklären, wie Sie das sehen. Das ist doch jetzt schon mal eine sehr schöne, kompakte Abbildungsmatrix, oder? Erzählen Sie mal, was sehen Sie? Sehen Sie einen Eigenwert? Also ich nicht. Wenn ich mich anstrenge und kurz nachdenke, dann schon, aber so auf den ersten Blick nicht. Okay. Trotzdem ist es irgendwie übersichtlich. Was kann man da so ablesen?
Ja. Man könnte ablesen, dass der erste Basisvektor wird ja auf den zweiten abgebildet, der zweite auf den dritten, der dritte auf den vierten und somit sehen wir halt das Alpha zyklisch am Ende.
Genau. Vielen Dank. Ich kann mit B1 anfangen, mit dem ersten Basisvektor und wenn ich dann immer wieder abbilde, dann kriege ich alle Basisvektoren, das kann ich in der Matrix sehen und deswegen ist der Raum Alpha zyklisch. Kann ich also ziemlich einfach erkennen. Was kann ich gleich noch erkennen?
Vielleicht der Eigenwert ist.
Wie sehen Sie denn den Eigenwert minus 1?
Weil unten ist die Form des Pascalschen Dreiecksquanten jeweils mit dem minus 3.
Genau, da kommen wir gleich hin. Wir rechnen da gleich mal ein bisschen rum. Aber genau, man kann, wenn man jetzt hinguckt so und sich kurz konzentriert und überlegt, wie rechne ich jetzt, dann kann man unten die Koeffizienten aus dem Pascalschen Dreieck sehen und sieht dann, dass da irgendwie irgendwas hoch 4 rauskommt. Genau, danke. Guter Hinweis, dann rechnen wir doch mal direkt los. Es gibt nämlich, wenn man eine Form hat wie diese, grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Vielleicht ist das schon die allgemeine Normalform und man weiß dann also schon, okay, der ganze Raum ist Alpha unzerlegbar, so sieht es halt aus, dann kann man charakteristisches und Minimalpolynom, bla bla bla, kann man ja sowieso bei Alpha zyklisch, aber dann weiß man schon Bescheid, dass man das jetzt nicht noch in kleinere Blöcke zerlegen kann, könnte sein. Muss aber nicht sein. Denn es ist ja nicht jeder alpha-zyklische Raum alpha-unzerlegbar. Es könnte also sein, dass man mit so einer schönen Matrix anfängt, dass es aber eine gäbe mit noch kleineren Blöcken. So. Deswegen also immer einmal nachgucken, ist der Raum alpha-unzerlegbar? Wie kann man das prüfen? Unter welcher Voraussetzung folgt aus alpha-zyklisch alpha-unzerlegbar? Was muss man da wissen? Lämmer 10.8. Einrichtung gilt immer, die andere gilt nur, wenn
das Minimalpolynom kann als Potenz eines irreduziblen Polynoms dargestellt werden.
Richtig, genau. Die Richtung, die wir hier brauchen, die funktioniert, wenn das Minimalpolynom Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Und wir haben ja gerade schon gesehen, es gibt einen heißen Kandidaten, was das Polynom sein könnte. Also rechnen wir los. Entweder zu Fuß, P alpha gleich Determinante von bla bla bla, oder man benutzt, dass der Raum alpha zyklisch ist und dann sieht man, dass unten die Koeffizienten des Minimalpolynoms einfach schon stehen. Und das sind dieselben wie die vom charakteristischen Polynom. Wer möchte, dass ich nochmal richtig zu Fuß erkläre, wie man auf die Koeffizienten kommt? Genau, habe ich mir gedacht. Okay, mach. Also die Koeffizienten stehen da unten, die stehen da alle bis auf den Leitkoeffizienten. Die Info brauchen wir auch nicht, weil es ja normiert ist, das Polynom. Das heißt, den Leitkoeffizienten kennen wir schon. Und dann gibt es noch in diesem Fall 4 weitere Koeffizienten, denn wir wissen ja, das Polynom hat Grad 4, Größe der Matrix, Dimension des Vektorraums. Und die 4 Koeffizienten sind die, die zu den Potenzen x hoch 3, x hoch 2, x und 0 gehören. Also, alles bis zum Absoluten. Wie finden wir diese Koeffizienten? Wir finden die da unten in der Zeile in umgekehrter Reihenfolge und mit umgekehrtem Vorzeichen. So, heißt also, ich fange an mit x hoch 4, ist ja normiert. Jetzt will ich den Koeffizienten für x hoch 3 haben. Dann gucke ich an die rechte untere Ecke und ich ändere das Vorzeichen. Ich kriege also eine minus 4. Deswegen steht da minus 4 x hoch 3. Jetzt kommt der Koeffizient für x Quadrat. Da gucke ich eine Stelle weiter. Ich ändere das Vorzeichen und kriege also plus 6 mal x Quadrat. Dann gehe ich wieder einen Schritt weiter, ändere das Vorzeichen und kriege minus 4x. Und dann gehe ich ganz nach links unten, ändere das Vorzeichen und kriege plus 1. Und es ist deswegen plus 1, weil ich da jetzt bei x hoch 0 angekommen bin, also beim absoluten. Und immer dann, wenn man mit so einer Matrix anfängt und dann sieht, dass der Raum alphazyklisch ist, kann man das machen. Wenn das schon diese Form ist mit den Nullen und Einsen und das da unten so steht, dann sind das die Koeffizienten unseres Polynoms. Die kann ich einfach hinschreiben. Okay? Umgekehrte Reihenfolge, umgekehrte Vorzeichen. So kann man sich das merken. Und dann steht das so da und dann, genau, habe ich auch hingeguckt und habe gedacht, ach, das kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch einfach x minus 1 hoch 4. Wir sehen also den Eigenwert 1. Nicht minus 1, sondern 1. Denn 1 ist die einzige Nullstelle dieses Polynoms. Soweit erstmal einverstanden? Und es steht Ihnen frei, das charakteristische Polynom anders auszurechnen. Da kommt natürlich dasselbe raus. Aber ich möchte Ihnen auch so ein paar Tricks erklären, wie man Dinge schneller sehen kann. Der Grad des Polynoms muss 4 sein, weil ja der Grad des charakteristischen Polynoms die Dimension des Vektorraums ist. Und wenn dann da unten andere Zahlen stehen, dann kommen halt andere Koeffizienten da raus. Also zum Beispiel, wenn die letzte. Achso, muss ich einmal kurz umschalten. Moment. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Wenn die letzte Zeile zum Beispiel wäre minus 1, 0, 0, 0, kann ja sein, wie bastle ich dann mein Polynom? Na, ich fange immer mit x hoch 4 an und dann gucke ich. Bei x hoch 3 steht eine 0. Okay, also nichts. Bei x hoch 2 steht auch eine 0, also nichts. Bei x steht auch eine 0 und hier ändert das Vorzeichen, dann steht mir einfach nur plus 1. Dann ist halt das so. Und das ist auch tatsächlich in Rx irreduzibel. Das heißt, hier hätten wir so einen Fall, wo das, was da steht, schon so gut ist, wie es werden kann. Erst. Ah nein, in Qx ist es irreduzibel, in Rx nicht. Ah, das heißt, hier könnte ich dann bei der allgemeinen Normalform noch aufteilen in zwei Blöcke der Größe 2 mal 2, die aber nicht, die nicht so hübsch sind. Denn ich glaube, Moment, ich muss kurz überlegen, ist das nicht sowas wie x Quadrat plus Größe 2 x plus 1 mal x Quadrat minus Wurzel 2, x plus 1. Ich glaube ja, es ist eine Zerlegung in Rx, aber halt keine in Qx. Deswegen ist das in Qx irreduzibel, aber in Rx nicht. Egal, ich bin abgeschwochen. Aber Ihre Frage ist hoffentlich beantwortet.
Ja.
Okay. Das heißt, hier sehen wir wirklich so einen coolen Unterschied. Wenn man jetzt über Q arbeiten würde, dann wäre bei x hoch 4 plus 1 Schluss. Wenn man zu R übergeht zu dem Körper, dann kann man das noch zerlegen und dementsprechend kriegt man dann kleinere Blöcke mit diesen Koeffizienten und wenn man über C arbeitet, dann kriegt man halt 4 Blöcke, die ich nicht spontan sehe, aber das ist dann ein bisschen später.
Warum kann man jetzt das Minimalpolynom nochmal aus der Matrix setzen?
Ah, das steht in einem der vorherigen Resultate, da habe ich die Nummer gerade nicht parat, aber wenn Sie in Kapitel 10 ein bisschen zurückblättern, dann gibt es da irgendwo diese Stelle, wo wir über die allgemeine Normalform reden und wo wir bei alphazyklischen Teilräumen so eine kanonische Basis hinschreiben und dann sagen, okay, jeder Basisvektor geht immer einen weiter und am Ende muss man ausrechnen, was die Linearkombination aus dem vorherigen ist. Und diese Linearkombination steht dann unten in der Basis und dann haben wir ausgerechnet, dass das die Koeffizienten für das Minimalpolynom sind. Das steht also irgendwo vorher in einem Resultat. Genauso was meinte ich. Wenn Sie wollen, dass ich das nochmal alles so verknüpfe und sage, was genau wo steht, dann kann ich da in einer Podcast-Folge helfen. Denn da konnte ich, da male ich natürlich auch nochmal die Bild. Ne? Ich weiß nämlich nicht die ganzen Nummern aus dem Kopf. Ja?
Diese, wenn man die letzte Reihe, die letzte Zeile, glaube ich, in diese Kollektion verbindet, ist es nur gültig, wenn die obere Zeile diese 1 auf der 2.
Genau. Genau, wenn das eine andere Form hat, an der man auch erkennen kann, dass der Raum alphazyklisch ist, dann ist das schön, aber es ist nicht, es muss diese Standardform sein, aus der allgemeinen Normalform, damit man die Koeffizienten so ablesen kann. Danke. Das sind alles sehr gute Fragen, ja?
Also könnte man auch eine Matrix in die Form bringen und dann daraus das.
Genau. Wenn Sie eine Abbildungsmatrix haben, bei der das noch nicht ganz passt, dann können Sie, indem Sie an der Basis so ein bisschen rumbasteln, eine Abbildungsmatrix in dieser Form erzeugen und dann das ablesen. Genau, wenn das einfacher geht, als einfach mit Determinante von x minus blanc das zu machen, dann empfehle ich das sogar. Also es gibt immer mal so Fälle, in denen das eine Abkürzung ist, die wirklich Zeit spart. Und wie wir gleich sehen werden, ist der Übergang hin und her zwischen den beiden Normalformen auch manchmal einfacher, als wenn man eine wirklich komplett zu Fuß ausrechnen muss, ohne dass man vorher irgendwas weiß. Aber das, ich gehe jetzt häufig davon aus, was ich schnell sehe und was ich gut ausrechnen kann oder wo ich irgendwie so ein Gefühl habe, wie das schnell geht. Das kann bei Ihnen anders sein. Also nicht wundern, wenn Sie dann quasi meiner Idee folgen und merken, ich finde es total blöd und kompliziert und ich sehe das auf eine andere Weise viel schneller und viel besser. Das ist dann so. Dann ist das eben Ihr Weg. Und solange alles durch Resultate in der Vorlesung abgesichert ist und Sie wissen, dass Sie da alles richtig machen, ist es super. Machen Sie es gerne anders als ich. Finden Sie Ihren eigenen schnellen Weg, das auszurechnen. Okay. Blockform, Minimalpolynom, aber wir haben jetzt immer noch nicht abschließend geklärt, ob das denn schon so ein Normalformblock ist. Dafür brauchen wir, dass der Raum einfach unzerlegbar ist. Und jetzt sehen wir, das Minimalpolynom ist Potenz eines Irreduziblen, nämlich Potenz des Polynoms x minus 1. Also ist der Raum tatsächlich alpha unzerlegbar und wir können da jetzt nicht irgendwas basteln mit kleineren Blöcken. So, damit wäre dann jetzt schon eine wichtige Frage geklärt. Tatsächlich war die Matrix, die wir am Anfang gekriegt haben, schon eine Matrix in allgemeiner Normalform. Schön. Dann können wir doch jetzt mal Jordan machen, oder? Sind wir so schön dabei? Okay, wir brauchen einen jetzt. Wir gehen wieder aus von dem, was wir vorher gemacht haben. Wir brauchen jetzt dieses Minimalpolynom. Haben wir. Dann brauchen wir eine Vorstellung dafür, wie man den Raum jetzt so schreibt, dass zu den Teilräumen solche Blöcke gehören. Aber der Witz ist doch, wir hatten doch eine Zerlegung in alpha unzerlegbare Teilräume, zu denen die Blöcke gehören. Und wenn V selber alpha unzerlegbar ist, dann sind wir doch schon fertig. Das heißt, wir haben da nur einen großen Jordan-Block. Und dann gucken wir mal, wie der aussieht. Ich habe Ihnen das unten hingemalt. Das ist einfach ein großer Block der Größe 4 kreuz 4. Mit 1 auf der Diagonale, weil 1 der einzige Eigenwert ist, und 1 daneben. Ich habe aber nochmal was hingeschrieben zum Überprüfen, ob das jetzt wirklich richtig ist, so dass es nur ein großer Block ist und dass da nicht noch irgendwas anderes passiert. Und also quasi so ein Doppelcheck, um zu sehen, dass man nichts übersehen hat. Und dafür habe ich geguckt, wie groß ist die Dimension des Eigenraums zu 1. Denn die Anzahl der Blöcke in der Jordanschen Normalform zu einem gegebenen Eigenwert sagt uns die Dimension des Eigenraums. Wenn ich also nur einen solchen Block habe, dann deutet es darauf hin, dass die Dimension des Eigenraums 1 ist. Und dann ist die Frage, kann ich das noch irgendwie anders, unabhängig überprüfen? Die Antwort ist ja, denn der Raum war alphazyklisch und wir hatten im Korollar irgendwas, 10,6 steht da, gesehen, dass bei alphazyklischen Räumen, wenn man da so einen Eigenraum sich anguckt für die Einschränkung von Alpha, dass dann die Dimension des Eigenraums immer nur 1 ist. Alphazyklische Teilräume leisten unter gewissen Voraussetzungen immer den Beitrag 1 zur Dimension des Eigenraums. Na gut. Das heißt, dann haben wir hier jetzt auch nur einen eindimensionalen Eigenraum, also haben wir nur einen Jordan-Block. Wie sehe ich, dass ein Jordan-Block den Beitrag 1 liefert? Na, das sehe ich an der Form der Matrix. Wenn Sie sich angucken, wie die Basisvektoren abgebildet werden, dann sehen Sie, die gehen immer auf so eine Summe. Der letzte Basisvektor, der zur letzten Zeile gehört, der ist immer ein Eigenvektor zum Eigenwert, dem Jordan-Block seinen Namen gibt. So kann man sich das merken. Also pro Block gibt es immer Beitrag 1 zur Dimension des Eigenraums. Wenn Sie also eine Jordan-Form entwickeln, und wir machen das ja gleich nochmal, und Sie sind sich nicht sicher, wie viele Blöcke das sind und wie groß die sind, dann können Sie die Dimension des Eigenraums benutzen als ersten Anhaltspunkt. So, also um zum Beispiel zu entscheiden, sind das jetzt zwei Blöcke oder drei, so die Größe würde passen, das würde auch passen und dann können Sie das mit der Dimension des alten Raums entscheiden. Jedenfalls, wenn die Matrizen nicht zu groß sind und alles nicht zu kompliziert ist. Es mag irgendwann Situationen geben mit riesigen Matrizen und mit einer sehr komplizierten Eigenwertsituation, wo die Infos, die wir jetzt erarbeitet haben, dann immer noch nicht ausreichen, um das alles abschließend zu klären. Aber das kommt im Rahmen dieser Vorlesung nicht vor, sondern alle Aufgaben, die ich ihm stelle, alles, was wir hier besprechen, kommt mit den Infos aus, die wir haben. Gucken wir mal, das Beispiel, das war jetzt, naja, so zum Warmwerden ganz gut, aber irgendwie war es ja auch ein bisschen langweilig, dass der Raum Alpha unzerlegbar ist und dass man da jetzt gar nichts mehr aufteilen kann in einzelne Blöcke, oder? In meiner letzten Podcast-Folge habe ich ein Beispiel gemacht mit drei verschiedenen Eigenwerten, wo man also dann so eine Jordan-Form mit drei Blöcken der Größe 1 plus 1 kriegt. Das ist quasi so das Beispiel, was dem gegenüber liegt. Da haben wir eine diagonalisierbare Abbildung. Da habe ich erzählt, wie ich dann auf eine Basis aus Eigenvektoren gekommen bin. Denn das war ja auch so eine Frage, ne, mit der konkreten Basis und wie ich das bastle. Und dann habe ich da gedacht, dann erzähle ich da mal ganz viel. Nächstes Beispiel, wieder R4. Diesmal ist einfach irgendeine Abbildungsmatrix gegeben. Wenn ich da so drauf starre, dann sehe ich eine sinnvolle Info. Vielleicht sieht die noch jemand. Ansonsten denke ich mir so, ja, okay, schön, aber keine Ahnung. Ich könnte jetzt nicht einfach alles hinschreiben, sondern ich muss tatsächlich rechnen. Wer sieht noch was außer mir? Sehr schön. 1, 2, 3, 5, 27. Was sehen Sie?
Ein
Kollege vor Ihnen. Ja, wo sehen Sie den?
In der zweiten Zeile.
Genau. Das heißt, wenn wir jetzt die Basis hätten, dann könnten wir sagen, okay, der zweite Basisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 2. Wir wissen also schon mal, dass wir im charakteristischen und im Minimalpolynom den Linearfaktor x minus 2 erwarten. So, okay, die Frage ist halt, wie oft und was läuft da sonst noch so rum? Gucken wir doch mal. Und hier sind wir jetzt völlig ahnungslos. Es gibt da keinen Block, der schon so aussieht, wie er gehört. Nicht so richtig. Und man kann auch nicht erkennen so richtig, ob der Raum alpha-zyklisch ist oder irgendwas anderes. Nee, okay. Wir bleiben stehen bei dem einen Eigenwert, den wir kennen und hoffen das Beste. Erster Schritt bei mir, wenn ich keine Ahnung habe, ist dann immer, dass ich das charakteristische Polynom ausrechne und dass ich mir die Kandidaten hinschreibe für das Minimalpolynom. So fange ich immer an. Also habe ich hier losgerechnet, ich habe nach irgendwas entwickelt. Das sieht aus, als hätte ich nach der zweiten Zeile entwickelt. Und dann steht das auch alles ziemlich schnell da. Das Minimalpolynom zeigt sich am Ende, ist Potenz von x minus 2. X minus 2 hoch 4. Das kam hier so schön hin. Heißt, wir haben nur einen Eigenwert, nur den Eigenwert 2. Und dann ist zumindest bei mir immer so das Bedürfnis da, erstmal auf die Jordansche Normalform zu gucken, weil ich jetzt ja schon ganz viel Infos habe. Wenn ich weiß, dass 2 der einzige Eigenwert ist, dann kenne ich jetzt ja schon meine Matrix fast vollständig, denn ich weiß, dass auf der Diagonale immer 2 steht. Und die Frage ist nur, wie viele Einsen muss ich da jetzt noch hinpuzzeln? So, es könnten 3 sein, 2, eine oder auch gar keine. Das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und das hängt jetzt davon ab, wie das Minimalpolynom aussieht. Oder anders gesagt, es hängt davon ab, wie weit die Abbildung davon weg ist, diagonalisierbar zu sein. Wenn sie diagonalisierbar ist, habe ich lauter 1 plus 1 Blöcke und gar keine Einsen. Und wenn sie quasi das Gegenteil ist, wenn also der ganze Raum alpha unzerlegbar ist, alpha zyklisch, nur mit diesem Eigenwert, dann habe ich da lauter Einsen und nur als Dimension des Eigenraums nur 1, also das kleinste, was gibt. Das ist quasi das Spektrum, in dem wir uns jetzt bewegen. Ergibt es Sinn?
Ich würde das nochmal wiederholen. Ja.
Ja. Also, der Extremfall, wo hier gar keine Einsen stehen, ist der Extremfall, wo alle Jordan-Blöcke die Größe 1 plus 1 haben und die Abbildung ist diagonalisierbar. Der Eigenraum zu 2 hat Dimension 4, ist quasi der ganze Raum. Und das ist der diagonalisierbare Fall, der ist quasi so auf der einen Seite, das Minimalpolynom ist x minus 2, so ein Extremfall. Jetzt sage ich den anderen Extremfall und dann sage ich, was es noch so dazwischen gibt. Anderer Extremfall. Hier stehen 3 Einsen. Das heißt, das Minimalpolynom ist x minus 2 hoch 4. Alles ist ein großer Jordan-Block. Der Eigenraum hat nur Dimension 1. Ist also so klein, wie er überhaupt nur sein kann, der Eigenraum sozusagen. Das sind die beiden Extreme. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten dazwischen. Also zum Beispiel, dass man hier einen Dreierblock hat oder zwei Zweierblöcke oder irgendwas anderes. Und ich behaupte, dass alles, was wir an Info brauchen, um zu entscheiden, was es ist, sich versteckt in den Informationen, die wir schon haben. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen genauer hingucken. Und das ist der Puzzleteil. Also das ist das, was mir zumindest Spaß macht, jetzt zu überlegen, okay, welche von den Möglichkeiten ist es und wie kriege ich das raus? Oh. Geh mal kurz da an die Tafel rechts von Ihnen, weil ich da hingemalt habe. Nur damit Sie einmal sehen, dass ich da nichts Tolles hingemalt habe, sondern nur eine Matrix mit ein paar Zweien drin. So. Und die Frage ist jetzt, mit wie vielen Einsen wir die noch füllen? Wenn überhaupt. Und wie können wir das entscheiden? Ja, ich habe doch gerade schon gesagt, die Dimension des einen Raums zu 2 gibt uns einen Hinweis darauf, wie das mit diesen Blöcken aussieht. Wenn die Dimension nur 1 ist, ist es ein großer Block. Wenn die Dimension 4 ist, sind es lauter kleine Blöcke. Und alles dazwischen kann man daran auch ablesen. Jedenfalls fast. Wir müssen das noch kombinieren mit einer anderen Info. Aber ich fange einfach damit an, dass ich gucke, was ist denn das Minimalpolynom? Denn das Minimalpolynom mit den Exponenten da dran, also mit dem Exponenten, der an x-2 steht, sagt mir ja, wie groß der größte Block ist. Das heißt, wenn da oben eine 4 dran steht, weiß ich Bescheid. Wenn da oben eine 1 dran steht, weiß ich auch Bescheid. Das ist doch schon mal ein wichtiges Informationsstückchen. Und dann gucke ich, okay, könnte es sein, dass die Abbildung diagonalisierbar ist? Könnte es sein, dass das Minimalpolynom x-2 ist? Da behaupte ich einfach mal so, nö. Denn dann wären ja alle Vektoren aus V, außer dem Nullvektor, Eigenvektoren zu 2. So, der ganze Raum wäre dann der Eigenraum zu 2. Aber ich sehe an der Abbildungsmatrix, dass das nicht so ist. Wir gucken einfach nochmal dahin. So, da oben zum Beispiel, da ist da der erste Basisvektor, der wird definitiv nicht auf 2 mal sich selber abgebildet. Das würde ja da stehen. Also kann das kein Eigenvektor sein zum Eigenwert 2. Also ist schon mal nicht der ganze Raum der Eigenraum zu 2 und das heißt, dass die Abbildung nicht diagonalisierbar ist. Das kann man, wenn man nur einen Eigenwert hat, echt mal super schnell sehen. Dann sind wir an der Stelle fertig und müssen uns mit x-2 nicht weiter befassen, sondern die nächste Möglichkeit für das Minimalpolynom ist x-2 zum Quadrat. Jetzt gehe ich nochmal an die Tafel und bekritzeln ein bisschen. Was für Infos haben wir jetzt? Also wir wissen jetzt, dass das Minimalpolynom von Alpha ist x-2 Quadrat oder x-2 hoch 3 oder x-2 hoch 4, was dasselbe ist wie das charakteristische Polynom. Und jetzt erzähle ich mal, wie sich das auf die Blöcke auswirkt. Bei x-2 Quadrat haben wir dann entweder einen Block der Größe 2 kreuz 2 und dann noch zwei kleine, oder wir haben zwei Blöcke der Größe 2 kreuz 2. Das ist hier möglich. Hier muss es einen 3 kreuz 3 Block geben und dann noch einen 1 kreuz 1 Block. Und hier ist die ganze Matrix. Wir sind also jetzt schon ziemlich stark eingeschränkt in den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist gut. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, welches es ist. Und das kann man ausrechnen, indem man einfach guckt, was passiert, wenn man Alpha da einsetzt. Wir müssen doch einfach nur gucken, ob die Nullabbildung rauskommt, wenn man Alpha einsetzt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das haben wir alles schon geübt in Kapitel 9. Möglichkeit 1. Man guckt sich diese Abbildung an und lässt sie auf die Basisvektoren los und guckt, ob 0 rauskommt bei allen. Möglichkeit 2. Man bildet die Abbildungsmatrix und guckt, ob die Nullmatrix rauskommt. Und das habe ich hier in diesem Beispiel gemacht. Ich habe jetzt also die Abbildung genommen, Alpha eingesetzt in das Polynom, habe dazu eine Abbildungsmatrix aufgestellt und habe geguckt, ob es die Nullmatrix ist. Da können Sie jetzt, wenn Sie wollen, gerne noch Zwischenfragen zu Zwischenschritten, denn die Abbildungsmatrix für Alpha minus 2 mal Identität, die habe ich da jetzt kommentarlos hingeschrieben. Unter anderem deshalb, weil wir da schon so oft mit gearbeitet haben, wie man diese Matrizen bastelt. Aber jetzt wäre der Moment, mich zu bitten, nochmal zu erklären, wie ich darauf gekommen bin. Wenn das jetzt jemand nochmal braucht, wer braucht das? Okay, was habe ich getan? Gehen Sie mal mit mir zurück zu, ich schreibe das mal kurz an. Also ich gucke mir an, Alpha minus 2 mal Identität. Und ich gehe aus von der Abbildungsmatrix, die wir haben. Deswegen gehe ich jetzt nochmal dahin, das ist die Abbildungsmatrix für Alpha. Und wie kann ich aus der Abbildungsmatrix für Alpha eine für diese andere Abbildung, Alpha minus 2 mal Identität, basteln? Na, ich muss überlegen, worauf die Basisvektoren abgebildet werden. Der erste Basisvektor wird von Alpha abgebildet auf einmal der erste plus einmal der zweite plus einmal der vierte. Dann aber noch minus zweimal sich selbst, weil das hier so steht. Also kommt in die erste Zeile minus 1, 1, 1. Einverstanden? Ich schreibe das Bild unter Alpha hin und dann ziehe ich nochmal ab, zweimal den Vektor selber. Deswegen wird aus dieser 1 eine minus 1. Jetzt gucke ich in die zweite Zeile. Der zweite Vektor geht auf zweimal sich selbst. Dann ziehe ich nochmal zweimal den Vektor selber ab. Also geht er insgesamt auf 0. Das ist ja auch der Witz. Ich meine, der Kern davon ist ja genau der Eigenraum zu 2. Natürlich liegt der zweite Basisvektor da drin. Das ist nicht so überraschend. Und das wird eine 0 sein. Dann kommt der dritte Vektor. Gleiches Spiel. Minus einmal der erste, einmal der zweite, zweimal sich selber und einmal der letzte. Und dann noch minus zweimal sich selber. Also wird aus der 2 an der dritten Stelle eine 0. Gleiches Spiel. Aus der 3 am Ende wird eine 1, weil ich ja zweimal den Vektor abziehe. Und so kommt diese Matrix raus. Und wir bleiben also jetzt dabei, weil man aus der Matrix so viel lernen kann. Das ist jetzt die Matrix zu dieser Abbildung. Der Kern dieser Abbildung ist der Eigenraum zu 2. Die Dimension des Kerns kann ich bestimmen, indem ich mir die Dimension des Bildes angucke. Die kriege ich nämlich über den Rang dieser Matrix. So, jetzt sind Sie dran. Was nimmt Sie mal die ganzen Infos für mich zusammen? Ja,
fangen Sie an. Die Dimension des Bildes entspricht dem Rang der Matrix und der ist 1, 2.
Genau, das sollten Sie sehen.
Und entsprechend ist dann die Dimension des Kerns halt 4 und minus 1.
Also 3. Das heißt, der Kern dieser Abbildung hier hat Dimension 3 und das ist dasselbe wie der Eigenraum zum Eigenraum 2. Der Eigenraum hat also Dimension 3. Okay, schreiben wir mal. Der Eigenraum zu 2 hat Dimension 3. Und wenn wir uns jetzt noch klar machen, dass jedes Kästchen in der Jordanschen Normalform zum gleichen Eigenwert, also zum Eigenwert 2, dass jedes Kästchen den Beitrag 1 zur Dimension liefert, dann wissen wir jetzt, wie viele Kästchen wir haben. Wir haben 3 Kästchen und eins davon muss ja diese Größe haben, mindestens. Das heißt, wir könnten jetzt sogar, wie cool ist das denn? Das ist noch ein anderer Weg, das Minimalvolumen auszurechnen. Ich habe das da anders gemacht, das erzähle ich gleich, aber jetzt gerade bin ich begeistert, dass es auch so geht. Okay, ich muss mich kurz fragen. Wir wissen jetzt, wir haben genau 3 Kästchen. Wie passen 3 Kästchen in diese Matrix? Naja, ein riesiges Kästchen geht nicht, das ist nur einzeln, ist da kein Platz mehr. Ein Kästchen der Größe 3 kreuz 3 geht auch nicht, denn dann ist ja nur noch Platz für ein weiteres, aber wir brauchen ja 3. Also muss es so aussehen, dass wir ein Zweierkästchen haben und 2 Einerkästchen. Und dann weiß ich, dass das Minimalpolynom wegen dieser Größe das da vorne ist und ich muss überhaupt nicht weiterrechnen. Das ist toll, ich freue mich. Das ist viel besser als das, was ich hier gemacht habe. Ich habe mit der Matrix gerechnet und dann kommt es auch raus, aber das ist viel lustiger. Toll. Sehr schön, ich freue mich. Und Sie dürfen jetzt alles fragen, was Sie möchten. Ich habe hier unten die Rechnung hingeschrieben. Das heißt, ich nehme die Abbildungsmatrix für Alpha minus 2 mal Identität, multipliziere sie mit sich selber, damit ich gucken kann, was passiert, wenn ich die Abbildung zweimal nacheinander ausführe und dann kommt die Nullmatrix raus. Dementsprechend weiß ich jetzt, dass x minus 2 Quadrat, wenn ich da Alpha einsetze, die Nullabbildung ergibt. Also ist das Minimalpolynom x minus 2 Quadrat. Und der Witz ist, wenn man das weiß, dann ist das zwar schön, weil man dann so einen Block der Größe 2 kreuz 2 sieht und keinen größeren, aber man weiß dann immer noch nicht, ob es dann 2 Zweierblöcke sind oder ob es so aussieht, wie wir das gemacht haben. Und wenn man den Weg geht, den wir gerade gegangen sind, kriegt man all diese Infos zusammen geschenkt. Das ist viel besser. Ich stehe jetzt hier und freue mich und Sie fragen mich einfach, was Sie fragen wollen, okay?
Wie wir wieder mit Ihrer und sind darauf.
Das habe ich nicht verstanden, nochmal.
Wie sind Sie mit Ihrer Rechner am zweiten Rechner und sind dann drauf gekommen, dass dann in 2 einer Blocks noch vorhanden werden?
Indem ich auch über die Dimension des Eigenraums gegangen bin.
Achso, also ist dann nochmal das gleiche wie an der Tafel.
Ja, also ich habe einfach dann danach, genau wie wir das gemacht haben, überlegt, okay, wie groß ist der Eigenraum? Ach so, bla bla bla, die Matrix hat Rang 1, der Kern hat Dimension 3, also hat der Eigenraum Dimension 3. So, Aber das habe ich gemacht, nachdem ich das Minimalplenum schon kannte, obwohl man die ganzen Infos auch gleichzeitig so gelesen hat. Das ist, wenn die Matrix so klein ist und man nur einen Eigenwert hat, dann ist es häufig relativ einfach, darauf zu kommen. Das kann komplizierter sein. Und dann kann es auch sinnvoll sein, anders vorzugehen, als ich es jetzt hier oder da vorgeschlagen habe. Aber jetzt gerade, so ist es halt manchmal. Sie sehen, ich mache es auch nicht immer gleich. Ich habe dann auch für die gleiche Matrix und die gleiche Frage 5 verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Und jetzt gerade finde ich die, die wir hier zusammen entwickelt haben, am besten für diese Frage und für die Normalform. Einfach weil die noch kürzer ist und kompakter als das, was ich aufgeschrieben habe. So, dann habe ich mir gedacht, okay, oh ja.
Ist es so eine Gage, wenn man die Kästchen sozusagen anordnet, also nur das Zweier- und die Einser-Kästchen?
Im Prinzip schon. So, ich habe das jetzt da so gemacht, weil ich mich so gefreut habe, dass ich das Zweierkästchen gefunden habe und begründen konnte. Und normalerweise mache ich häufig die kleinen Kästchen nach oben und dann die größeren. Und wir können ja mal kurz zusammen überlegen, wo es eine Rolle spielt. Also spielt es eine Rolle dafür, was die Abbildung macht, quasi global, also wie groß der Eigenraum ist und so, spielt es keine Rolle für. Nur bei der konkreten Basis würde man den Unterschied sehen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine konkrete Basis aus Eigenvektoren angeben sollten, dann merken Sie erstens, es geht nicht. Sie können nicht eine komplette Basis aus Eigenvektoren angeben, denn die Abbildung ist nicht diagonalisierbar. Aber Sie können, ich muss einmal rüberlaufen, Sie können sagen, naja, ich sehe diesen dreidimensionalen Eigenraum, indem ich hier den zweiten, den dritten und den vierten Basisvektor nehme und das Erzeugnis davon. Das heißt, eine Basis, die diese Matrix liefert, ist schön in dem Sinne, dass Sie hier einen Vektor haben, mit dem was Spannendes passiert und dann zwei, die den Eigenraum zu zwei aufspannen. Sie könnten aber auch sagen, nö, ich will eigentlich gerne die kleinen Blöcke oben haben, also will ich zuerst Eigenvektoren wählen, erst danach soll was Interessantes passieren, das ist total Ihre Sache. Diese Normalformen sind ja nur eindeutig bis auf Anordnung der Blöcke und sowas. Und genau das gleiche gilt hier. So, man kann die Reihenfolge der Basisvektoren ändern und kriegt dann Antwort. So. Noch mehr? Noch mehr Fragen jetzt dazu, bevor wir die andere Normalform angucken? Denn diesmal sind wir ja den Umweg erst über Jordan gegangen. Das fand ich hier aber auch super, das so zu machen. Würde ich immer wieder so machen. Ja, das können Sie mir beantworten. Wie sähe ein Dreierblock aus?
Bei einer anderen Abbildung könnte man ja zum Beispiel dieses Minimal haben. Und dann wäre die, ich kürze sie mal liebevoll ab, J an F. Wie würde die denn aussehen? Wer kann mir das sagen?
2, 1, dann 0.
Dann 0,
2, dann eine 1, dann 0, dann 0, 0, 2, dann 0 und dann 0, 0, 0, 2.
Genau, das heißt, dann haben wir hier oben einen Dreierblock und unten noch einen Einerblock. Und jetzt spielen wir nochmal ein Konstruktor. Welche Dimension hat hier der Einerblock?
Was man auch sieht an diesem Kästchen ist, dass der Raum halt überhaupt nicht alpha unzerlegbar ist. Man kann ihn wunderbar zerlegen in einen zweidimensionalen alpha-invarianten Teilraum und noch zwei weitere eindimensionale alpha-invarianten Teilräume. Und das trägt alles zum Eigenraum bei, also diese eindimensionalen Stücke. Und dann hat man eben noch diesen einen alpha-zyklischen, alpha-unzerlegbaren der Dimension 2. Also diese Normalformen verraten einem ganz viel, wenn man die eben so liest mit den ganzen Infos, die drinstecken. Die Zeit ist ja bald um. Aber gut, das ist gut, dass wir uns hier viel Zeit nehmen. Das Thema ist wichtig. Wir müssen da wirklich alle Fragen besprechen, die so kommen. Wenn wir zur allgemeinen Normalform kommen wollen, dann wissen wir jetzt, okay, Anzahl und Größe der Blöcke sind gleich, denn alles kommt ja immer von so einer Zerlegung in alpha-unzerlegbare Teilräume. Das heißt, wenn wir hier jetzt rausgefunden haben, dass die Dimensionen 2, 1 und 1 sind, dann muss das für die andere Normalform genauso sein. Das heißt, da erwarten wir auch Blöcke der Größe 2 kreuz 2 bzw. 1 kreuz 1 und 1 kreuz 1. Die 1 kreuz 1 Blöcke sehen auch immer gleich aus. denn die Minimalpolynome dazu sind ja immer x minus der Eigenwert, der da steht. Interessant wird es nur beim Zweierblock. Und da kann man einfach gucken, wie der aussehen muss. Denn das Minimalpolynom von Alpha auf diesem Stückchen ist ja x minus 2 zum Quadrat. Das kann ich einfach hinschreiben. X Quadrat minus 4x plus 4. Das heißt, dann habe ich meine Koeffizienten und dann schreibe ich die einfach in die Matrix. Ich mache also genau das rückwärts, was wir am Anfang des Beispiels gemacht haben. Am Anfang des Beispiels hatten wir eine Matrix und haben die Koeffizienten unten aus der letzten Zeile der Matrix abgelesen. Jetzt machen wir es andersrum, rechnen das Polynom aus und schreiben die Koeffizienten unten in die Matrix rein. Der Block hat dann eben die Gestalt 0, 1, weil es so ein Normalformblock ist. Und unten stehen die Koeffizienten, außer den Leitkoeffizienten, in umgekehrter Reihenfolge mit umgekehrten Wurfseiten. So sieht das dann aus. Das heißt, die Matrix dazu hat dann diese zwei Einerblöcke mit dem Eigenwert 2 und diesen 2-Kreuz-2-Block in dieser neuen Form. Und da können Sie sich jetzt aussuchen, welche Form Sie schöner finden. Ich habe da gar keine großen Präferenzen. Jordan ist vielleicht ein bisschen netter, weil man die Eigenwerte sofort sieht. Das heißt, bei dem 2-Kreuz-2-Block da unten muss man sich jetzt nicht fragen, was ist da los, sind da vielleicht noch komplexe Eigenwerte und keine reellen oder irgend sowas Seltsames. Muss man jetzt nicht, sondern bei Jordan sieht man das.
Darf man bei dem zweiten Fall, weil es auch die Firma auch mit dem Skalar belegt ist, also zum Beispiel mit einem Viertel oder so?
Dann ist es kein Normalform mehr.
Ach so.
Denn, also erstens, wenn man da reingeht und irgendwas multipliziert, verändert man die Abbildung. Aber wir wollen ja gerne immer über die gleiche Abbildung sprechen. Also Vorsicht. Und wenn Sie quasi die Basis verändern und dann eine neue Abbildungsmatrix machen, wo dann diese Skalare anders sind, dann müssen Sie gucken, ob es noch die Form hat, die zu einer Normalform gehört. Und die Form bei dieser Normalform ist, dass die Blöcke, wenn sie nicht 1 kreuz 1 sind, Nullen auf der Diagonale haben, Einsen daneben, außer ganz unten. Und das würden Sie ja durch Ihre Manipulation kaputt machen. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten, Manipulation von Basen ist kein Problem. Wenn Sie die Reihenfolge der Blöcke verändern wollen oder so, machen wir das. Hauptsache, Sie wissen immer, über welche Normalform Sie da jetzt gerade reden. Und je nachdem, welches ist, gibt es eben gewisse Dinge, die vorgeschrieben sind, damit man die Infos auch so bekommt, so zuverlässig, wie man die haben kann. Ja. Je mehr man es macht, desto einfacher und desto klarer wird es. Noch mehr Fragen dazu jetzt direkt? Überlegen Sie ansonsten, an welchen Stellen Sie so denken, okay, das war jetzt hier bestimmt nur ein Spezialfall, das ist sonst bestimmt anders und schwieriger und ich will das nochmal anders sehen. Und dann, ne, Jean-Luc ist da für Sie, wie immer, dann kann ich da noch mehr Beispiele liefern. Und es gibt Übungsaufgaben dazu und ich habe inzwischen auch Tonnen von Workshop-Aufgaben dazu, die dann alle noch zu Ihnen kommen, rechtzeitig vor der Abschlussklausur, damit Sie das wirklich bis zum Abwinken üben können. Ansonsten ist nämlich jetzt Kapitel 10 einfach zu Ende mit diesem großen Beispiel. So, da wir Donnerstag keine Vorlesung haben, mache ich jetzt noch nicht Schluss, sondern wir luschen mal so für 5 Minuten in das nächste Kapitel rein und dann wissen wir, was uns nächste Woche erwartet. Hier ist Kapitel 11. Vektorräume mit Formen. Wir hatten jetzt also schon Normalformen von Abbildungen. Das ist so das eine Thema, also gewisse Formen von Matrizen mit schönen Informationen. Jetzt kommen Vektorräume mit Formen und Formen hier steht für sowas wie Bilinearformen, Skalarprodukte, sowas in der Art. Man könnte also sagen, dass wir mit diesem Kapitel jetzt die Grundlagen der linearen Algebra verlassen und dass wir die Fühler ausstrecken in Richtung Geometrie und Analysis. So, manche der Konzepte, die wir hier kennenlernen, die sind dann in fortgeschrittenen Vorlesungen wichtig, also Stichwort Analysis, Geometrie, aber auch sowas wie numerische Mathematik oder so. Solche Konzepte kommen jetzt vor. Wir behalten alles, was wir wissen, im Hinterkopf, alles zum Thema Homomorphismen und so und Abbildungsmatrizen und was wir da so haben. Generell das Arbeiten mit Matrizen, das begleitet uns weiter. Aber wir gucken uns jetzt nochmal eine andere Möglichkeit an, auf Vektorräumen Dinge zu tun, um das mal so ganz allgemein zu sagen. Deswegen gibt es auch eine neue Generalvoraussetzung. Es ist nämlich jetzt einfach nur K ein Körper und V ein endlich erzeugter Vektorraum. Und ich möchte mit Ihnen über Bilinearformen sprechen. Die sind nicht immer wirklich Bilinearformen, sondern es sind dann so anderthalb Linearformen oder auch Silskvi-Linearformen. weil es nämlich passieren kann, dass man da noch so einen Körperautomorphismus mit ins Spiel bringt, der das interessanter macht. Das ist der Grund, warum wir zuerst über Körperautomorphismen reden. Homomorphismen kennen wir schon von verschiedenen algebraischen Strukturen. Hier geht es jetzt um Körper und da sagen wir, dass eine Abbildung ein Homomorphismus ist, so wie immer, dann, wenn sie sich mit den beiden Verknüpfungen verträgt, das kennen wir. Und jetzt kommt eben das Wort Automorphismus. Da steckt drin, dass die Abbildung von dem Körper in sich selbst geht und dass sie bijektiv ist. So, jetzt kennen wir noch nicht so wahnsinnig viele Körper, aber einige schon. Und wir können mal gucken, was die so für Automorphismen haben, die wir vielleicht kennen. Da habe ich Ihnen als Beispiel die komplexe Konjugation im Körper C aufgeschrieben. Ich sehe ein verrutschtes I, das muss ich nachher mal korrigieren. Wir haben also diese Darstellung von komplexen Zahlen in der Form A plus B mal I, wobei I die imaginäre Einheit ist und A und B reelle Zahlen sind. Und dann kann man ja jede Zahl der Form A plus BI einfach abbilden auf A minus BI. Das nennt man komplexe Konjugation und Sie können sich das anschaulich so vorstellen in der gaußschen Zahlenebene, dass man quasi spiegelt an der reellen Achse. Und das ist ein Automorphismus von C. Das kann man nachrechnen, das habe ich Ihnen hingeschrieben. Das verträgt sich mit der Addition und mit der Multiplikation und heißt komplexe Konjugation. Sehr interessante, sehr wichtige Abbildung, macht viele spannende Dinge und ist für uns ein Standardbeispiel, wenn wir über den Körper der komplexen Zahlen arbeiten wollen. Also eine Möglichkeit für einen Körperautomorphismus. Hier ist noch eine andere. Diesmal haben wir einen endlichen Körper, der hat nur drei Elemente. Sie können also, wenn Sie möchten, an Z modulo 3Z denken, sprich an die Mengen von ganzen Zahlen, sortiert danach, welchen Rest Sie beim Teilen freilassen. Und da haben wir ja auch eine Addition und eine Multiplikation. Und dann kann man als Automorphismus definieren, oder man kann zeigen, dass folgende Abbildung ein Automorphismus ist. Man nimmt eine Zahl in diesem Körper und man rechnet hoch 3. Man multipliziert sie also dreimal mit sich selbst. Da kommt ein Automorphismus raus, das kann man ausrechnen, zeige ich Ihnen gleich. Der ist nicht so richtig interessant, denn der bildet einfach jedes Körperelement auf sich selber ab. Wir können gleich mal gucken, warum das so ist. Aber, okay, erstmal die Rechenregeln. Wenn ich A plus B mit dieser Abbildung Sigma abbilde, also hoch 3 rechne, dann verwende ich so etwas wie eine binomische Formel. Da das ein allgemeiner Körper ist und ich deswegen nicht weiß, wie eine binomische Formel da aussieht, habe ich das ausgeschrieben. Sie können das aber mit der Herznotation machen. Sie haben dann also 3 Herz A Quadrat mal B, genauso wie Sie 3 Herz A mal B Quadrat haben. Und in einem Körper mit 3 Elementen kommt, wenn man dreimal dasselbe aufaddiert, 0 raus. Oder anders gesagt, der Körper hat Charakteristik 3. Deswegen fallen diese Terme in der Mitte mit der 3 davor sozusagen, mit dem Herz, die fallen einfach weg. Und das ist der Grund, warum hier ausnahmsweise das Potenzieren mit 3 sich mit der Addition verträgt. Das ist ja normalerweise in unserem Leben nicht so. Deswegen haben wir ja diese ganzen Rechnungen. Bei der Multiplikation ist es nun wieder egal. Da haben wir das Kommutativgesetz, deswegen steht das einfach da. Und ich möchte kurz erzählen, warum da in Wirklichkeit gar nichts Spannendes passiert. Sie können sich ja mal kurz als ein Beispiel für einen solchen Körper, die sehen im Prinzip alle gleich aus, den Körper Z und 13 vorstellen. Und was passiert dann? Naja, 13 plus 0, wenn ich das hoch 3 rechne, dann multipliziere ich den Vertreter dreimal mit sich selber. Das heißt, da kommt natürlich 13 plus 0 raus, das ist langweilig. Genauso bei 13 plus 1, weil ich nämlich da auch einen Repräsentanten einfach hoch 3 rechne. Und ein bisschen interessanter, aber auch nicht wirklich, ist das letzte Körperelement, 13 plus 2. Da rechne ich Repräsentant hoch 3, da kommt also raus, Sie wollen das sagen?
Ich wollte fragen, das ist gleich 3z plus minus 1 hoch 2,
das kann man machen, das kann man machen, genau, vielen Dank, aber ich möchte jetzt einmal kurz bei diesem Repräsentanten bleiben und wirklich den hoch 3 rechnen, dann steht da eine 8 und 3z plus 8 ist das gleiche wie 3z plus 2, weil 6 die Differenz ist und dies durch 3 teilt. Genauso hätte man es machen können mit der minus 1. Ja, hätte genauso funktioniert. Das heißt, dieser Automorphismus sieht interessanter aus, als er ist. Der bildet in Wirklichkeit die Elemente einfach auf sich selber. Mir ging es darum, dass Sie erstens nicht vergessen, dass es endliche Körper gibt. Es ist nicht immer alles der Körper der reellen Zahlen. Und zweitens wollte ich Ihnen zwei verschiedene Beispiele zeigen dafür, was so ein Automorphismus machen kann. Und wofür brauchen wir das? Na, wir brauchen das für das Konzept der Bilinearform oder Sees-Bilinearform, da spielt nämlich so ein Körperautomorphismus eine Rolle. Den benutzen wir, um das interessanter zu machen. und der verfälscht oder verdreht uns quasi so ein bisschen die Linearität. Also was passiert da? Wir haben die Automorphismengruppe unseres Körpers K, also die Menge aller Automorphismen, da kann man zeigen, dass es eine Gruppe ist mit einer Landausführung. Ich habe eine Abkürzung dafür, out K, und eine Abbildung F, diesmal von V kreuz V nach K, das heißt, wir bilden Pärchen von Vektoren und bilden die ab, und da kommen Körperelemente raus. Sowas hatten wir bisher noch nicht. Eine solche Abbildung nennen wir Sigma-Bilinearform, kürze ich später mit BLF ab, oder auch Sigma-Sees-Bilinearform, das werde ich nicht so oft sagen, unter anderem, weil es wirklich schwierig auszusprechen ist mittlerweile. Das ist für unsere Abschlussparty. Mal gucken, nach wie vielen Getränken man das noch fehlerfrei sagen kann. Wenn Folgendes gilt für Vektoren aus V und Skalare aus dem Körper K, wenn ich in der ersten Komponente eine Summe habe, dann verträgt sich das mit der Summe. Wenn ich in der zweiten Komponente eine Summe habe, verträgt sich das mit der Summe. Das ist sozusagen die Linearität in den beiden Komponenten, wenn man sich auf die Addition von Vektoren bezieht. Das ist BLF1. BLF1 ist nur Addition. Jetzt kommt BLF2, da kommt die Skalarmultiplikation mit rein. Und in der ersten Komponente ist es okay, da darf ich Skalare einfach rausziehen. In der zweiten Komponente wird es interessant. Wenn ich da einen Skalar rausziehe beim Abbilden, dann muss ich den mit dem Körperautomorphismus abbilden, damit das Bild bleibt. Deswegen nicht Bilinearität, das sagen wir nur dann, wenn dieses Sigma nichts macht, sondern nur Sees-Bilinearität, quasi eineinhalb Mal linear. Ich bin bei der Addition komplett damit verträglich, bei der Skalarmultiplikation nur in der ersten Komponente, in der zweiten muss ich aufpassen. Und wir werden es später machen mit dem Körper der komplexen Zahlen und mit komplexer Konjugation und mal sehen, was da so los ist. Da passieren interessante Dinge. Aber für den Moment wollte ich dir einfach nur einmal so einstimmen, was jetzt im Kapitel 11 passiert. Wir werden plötzlich Vektoren miteinander in Beziehung setzen. Es wird irgendwann dann auch anschaulich, wie gesagt, Brücke zur Geometrie. Und da wünsche ich uns allen viel Spaß. Aber, ja.